Liebe Gemeinde, es ist mir eine große Freude, heute wieder bei euch zu sein hier in Bamberg. Es ist schon einige Monate her, dass ich das letzte Mal bei euch war. Und ich freue mich, heute mit euch wieder dieses heilige Buch öffnen zu dürfen. Und mein Wunsch, mein Gebet ist es, dass so wie wir dieses Buch jetzt öffnen, dass ihr euer Herz öffnet für Gottes Wort. Und dass seine Verheißung auch ganz persönlich für euch Wirklichkeit wird, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt. Ich möchte heute mit euch ein Thema behandeln, welches mich bei der Ausarbeitung im Hauskreis voller Begeisterung staunen ließ. Also dieses Thema, das haben wir zuerst im Hauskreis studiert. Und ich weiß nicht, ob ihr Hauskreise habt hier in Bamberg oder wie viele ihr habt, aber ich kann euch das nur ans Herz legen, Hauskreise zu gründen, das ist ein großer Segen. Und wir haben dieses Thema im Hauskreis studiert und ich hatte dieses Thema ausgearbeitet. Und bei der Ausarbeitung dieses Themas war ich so erstaunt, auf welche Schätze ich gestoßen bin in Gottes Wort, dass ich am liebsten hätte vor Freude jauchzen und springen können. Und ich hoffe, dass ich mit Gottes Hilfe euch diese Freude weitergeben kann, dass auch ihr diese Freude an diesem wunderschönen Thema erleben könnt. Es ist eine Predigt, in der Jesus Christus voll und ganz im Mittelpunkt stehen soll. Und bevor ich euch das Thema der heutigen Predigt verrate, eine Frage an euch. Wie viel Jesus steckt denn im Alten Testament? Wie viel Jesus steckt im Alten Testament? Dankeschön, 100%. Sehe ich auch so. Ihr kennt sicherlich die Worte Jesu an die Juden in Johannes 5, Vers 39, wo Jesus sagt, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Die Schrift, von der Jesus hier spricht, ist das Alte Testament. Denn zu dieser Zeit gab es das Neue Testament ja noch gar nicht. Und das Alte Testament zeugt nicht nur in den vielen Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen von ihm, sondern es zeugt auch in vielen Bildern von unserem Schöpfer und Erlöser. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus. Und ich glaube viel mehr, sogar als wir denken. Ich werde, um euch ein bisschen mitzunehmen in diese Thematik, in dieses Thema, werde ich euch ein paar Fragen stellen und ihr dürft gerne auch antworten. Welche Symbole aus dem Alten Testament fallen euch denn ein, also Bilder für Jesus Christus, die ein Bild für Jesus sind? Welche Symbole fallen euch denn ein? Da gibt es viele, aber was fällt euch denn so ein?
Der Löwe.
Genau, der Löwe aus dem Stamm Juda, ein Bild für Jesus Christus. Dankeschön. Genau, die ganzen Opfertiere, ein Bild für Jesus Christus, das Lamm Gottes. Genau, die Feuersäule. Genau, es gab viele Personen, die ein Bild für Jesus sind. Melchisedek. Das ganze Heiligtum, der ganze Heiligtumsdienst hat auf Jesus hingedeutet. Dann ein sehr bekanntes Symbol, was auch ein Bild für Jesus ist, eher eine Schlange, die Mose in der Wüste aufgestellt hat. Wo Jesus einen Vergleich zieht im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Wo er sagt, so wie die eherne Schlange in der Wüste erhöht worden ist, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Ein anderes Bild für Jesus im Alten Testament ist das Manna, das Himmelsbrot, das lebendige Brot, das vom Himmel kam. Oder die Himmelsleiter, die Jakob in seinem Traum gesehen hat, die Himmel und Erde miteinander verbunden hat. Ein Bild für Jesus Christus. Und fällt euch ein Bild ein? Ich möchte heute über ein Bild mit euch sprechen. Fällt euch ein Bild ein? Aus der Zeit, zu der Jesus eine Parallele zur Endzeit zieht, aus der Zeit Noahs. Ein Bild für Jesus Christus, die Arche. Ich möchte heute mit euch über die Arche sprechen, die ein Bild ist für Jesus Christus. Und ich hoffe, ihr werdet auch staunen, wie ich gestaunt habe bei der Ausarbeitung dieser Predigt oder bei der Ausarbeitung des Themas für den Hauskreis. Und als Einleitung möchte ich mit euch diese Verse zum Bau der Arche lesen. Ich lade euch ein, mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6. Und dort möchte ich mit euch die Verse 13 bis 16 lesen. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 13 bis 16. Dort heißt es: Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, also von den Menschen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so: 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Ein paar einfache, aber trotzdem sehr schöne Parallelen zu Beginn. Für wen stand die Arche denn damals offen? Ganz einfach. Für alle Menschen. Niemand wurde ausgeschlossen. Und genau so ist es auch bei Jesus Christus. Jeder einzelne Mensch kann zu Jesus kommen. Niemand ist ausgeschlossen. Jesus ruft uns sogar zu: Kommt her zu mir alle. Und was macht Jesus mit dem, der zu ihm kommt? Johannes 6, Vers 37, wo er sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat offene Arme für jeden einzelnen Menschen. Jetzt, wie viele von denen, die in die Arche hineingegangen sind, wurden denn gerettet? Auch eine ganz einfache Frage. Alle, jeder Einzelne wurde gerettet. Niemand ist aus der Arche rausgefallen. Auch wenn die Wellen noch so stark waren, es ist niemand rausgefallen. Die Arche hat alle gerettet, die in ihr waren. Jetzt, wie viele haben überlebt, die nicht in die Arche hineingegangen sind? Kein einziger. Alle sind gestorben, weil sie leider nicht hören wollten. Und passend zur Arche heißt es über Jesus Christus in 1. Johannes 5, Vers 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jeder einzelne Mensch wird gerettet, der sich voll und ganz für Jesus entscheidet. Jesus verliert niemanden, da kann Satan noch so viel wüten. Wenn wir verloren gehen, dann liegt es an uns und nicht an Jesus Christus. Jesus lässt niemanden los. Er lässt dich niemals los, wenn du ihn nicht loslässt. Eine weitere einfache Parallele. Wie viele Archen gab es denn damals? Eine einzige. Eine einzige Arche. Und genauso gibt es auch heute nur eine Arche für uns. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus in Johannes 14, Vers 6. Worauf man auch immer damals zur Zeit der Sintflut sein Leben gesetzt hat, wenn es nicht die rettende Arche war, bedeutet dies den sicheren Tod. Und so auch heute. Worauf auch immer wir unser Lebenshaus bauen, wenn es nicht Jesus der Fels ist, wird dieses Lebenshaus eines Tages zusammenstürzen. Jetzt noch eine schöne und einfache Parallele. Wo musste man denn hindurchgehen bei der Arche, um gerettet zu werden? Ganz einfach. Durch die Tür. Kommt euch das bei Jesus bekannt vor? Jesus bezeichnet sich selbst als die Tür. In Johannes 10, Vers 9, wo er sagt: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Oder in anderer Übersetzung, wird er gerettet werden. So wie damals bei der Arche jeder gerettet wurde, der durch die Tür ging, so wird auch bei Jesus jeder gerettet, der durch ihn hineingeht. Und so wie es bei der Arche nur eine einzige Tür in die Rettung hinein gab, so gibt es auch heute nur eine einzige Tür in die Rettung hinein. Nur Jesus Christus. Wieder das gleiche Bild. Nur Jesus. Alle anderen Türen, sei es Mohammed, sei es Buddha, sei es Krishna oder auch Maria, oder welche Tür wir auch immer uns wählen in unserem Leben, wenn sie nicht Jesus ist, führt sie nicht zum ewigen Leben. Nur die eine Tür, nur Jesus. Wer hat denn diese Tür schließlich zugemacht? Hat Noah die Tür zugemacht? Genau, Gott selbst hat die Tür zugemacht. Dankeschön. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 7, Vers 16. Und wird denn die Tür Jesus Christus auch eines Tages zugemacht werden? Oder bleibt die Tür auf Ewigkeit auf? Auch diese Tür wird eines Tages zugemacht werden. Gott hat sehr viel Geduld mit uns Sündern. Sehr, sehr viel Geduld. Viel mehr Geduld, als wir an seiner Stelle haben würden. Noah hatte 120 Jahre lang die Menschen vor der Sintflut gewarnt. 120 Jahre lang hat Jesus durch Noah gepredigt, um die Menschen vor dem kommenden Gericht zu bewahren und zu retten. Jeder Hammerschlag zum Bau der Arche war ein Zeugnis für die tief in Sünde gefallene Menschheit. Doch eines Tages ging diese Tür der Arche zu. Und dann war das Schicksal jedes einzelnen Menschen besiegelt. Leider sind nur Noah und seine Familie in diese Arche hineingegangen. Leider nur 8 Menschen. Und so wie diese Tür zugegangen ist, so wird auch am Ende, kurz vor Jesu Wiederkunft, die Tür Jesus Christus zugehen. Es wird der Tag kommen, wo Gott die Gnadentür schließen wird und die Entscheidung jedes einzelnen Menschen besiegelt sein wird. Passend dazu heißt es in Offenbarung 22, Vers 11. Wer Gutes tut, wird auch weiterhin Gutes tun. Wer Böses tut, wird auch weiterhin Böses tun. Doch leider wird auch dann der Großteil der Menschheit sich gegen die Arche, gegen Jesus entschieden haben. Der Großteil der Menschheit wird genauso wie vor der Sintflut auf der Seite Satans stehen, weil sie das Rettungsangebot Gottes, das aus unendlicher Liebe um die ganze Welt gehen wird, ausgeschlagen haben. Ich möchte euch einen kleinen Absatz vorlesen aus dem wunderbaren Buch Patriarchen Propheten auf Seite 75. Dort heißt es: Wenn Christus sein Amt als Fürsprecher für die sündige Menschheit beenden wird, bevor er in den Wolken des Himmels kommt, wird sich ebenfalls eine Gnadentür schließen. Dann wird Gottes Barmherzigkeit nicht länger an den Bösen wirken können und Satan über alle, die diese Gnade ablehnten, uneingeschränkte Macht ausüben. Sie werden versuchen, Gottes Volk zu vernichten, aber wie Noah in der Arche eingeschlossen war, so werden die Gerechten von Gottes schützender Macht umgeben sein. Eine weitere Parallele, die ich sehr schön finde. Wir haben gelesen, dass die Arche mehrere Kammern hatte. Dieses Wort Kammern bedeutet wörtlich Nester. Seht ihr bei diesen Nestern in der Arche irgendeine Parallele zu Jesus und zu uns? Johannes 14, Vers 1 bis 2, wo es heißt: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Diese zahlreichen Kammern in der Arche, sie sind ein Bild für die himmlischen Wohnungen, die Jesus den Erlösten, die sich für ihn entschieden haben, schenken wird. Diese himmlischen Nester. Jetzt war es in der Arche eigentlich dunkel, als die Tür zuging? War es in der Arche dunkel? Genau, sehr gut aufgepasst. Nein, denn es gab oben auf der Arche eine Art Fenster. Also das Licht kam von oben herein, passend zu Jesus. Noch ein Zitat aus Patriarchen, Propheten, Seite 70, wo es heißt, das Licht schien von oben herein. Und die verschiedenen Abteilungen der Arche waren so angeordnet, dass alle hell waren. Wer wird denn die himmlischen Nester, die Wohnungen im Himmel, mit Licht erfüllen? Jesus Christus. Offenbarung 21, Vers 23, wo es heißt über diese himmlische Stadt, über das himmlische Jerusalem, und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und jetzt, ihre Leuchte ist das Lamm. Und auch hier wieder, es gab nur ein Fenster an der Arche, nur eine einzige Lichtquelle für die, die in der Arche waren. Und so möchte Jesus auch in unserem Leben die einzig wahre Lichtquelle sein. Und so wie das Licht alle Kammern der Arche erfüllte, so möchte auch Jesus alle Kammern unseres Herzens erfüllen mit seiner Liebe. Jedes einzelne Kämmerlein in unserem Herzen soll erfüllt werden mit der Liebe und dem Charakter Jesu Christi. Kein einzelnes Kämmerlein soll vor ihm verschlossen bleiben. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben im Licht. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben im Licht. Jetzt kommen wir zu einer Parallele, die mich ganz besonders begeistert. Aus was war die Arche denn gebaut? Aus Holz. Einfach. Aber jetzt die Frage, aus welchem Holz? In der Luther-Übersetzung, die wir gerade gelesen haben, ich habe die Luther 84, und auch in der Schlachter 2000 heißt es Tannenholz. Das hebräische Wort, das hier mit Gopher, also das hebräische Wort, das Originalwort ist Gopher, was hier mit Tannenholz in der Luther übersetzt wird. Über diese genaue Bedeutung dieses Wortes sind sich viele Bibelausleger nicht ganz einig. Und die Elberfelder Bibel macht es einfach und übersetzt dieses Wort einfach mit Gophernholz. In der Übersetzung Hoffnung für alle steht eine interessante Bemerkung. Dort heißt es, dass es sich vermutlich bei diesem Holz um ein widerstandsfähiges Nadelholz ähnlich der Zypresse handelt. Und in der Übersetzung die neue Lutherbibel von 2009 steht tatsächlich auch Zypressenholz drin. Und die Übersetzung Hoffnung für alle und die neue Luther 2009, sie treffen den Nagel auf den Kopf. Denn im Geist der Weissagung, in Patriarchen und Propheten, Seite 70, steht, dass das Baumaterial der Arche, es war Zypressenholz. Das ist jetzt erstmal vielleicht nichts Besonderes. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe bei Wikipedia nachgeschaut, was denn so besonders an Zypressenbäumen sind. Vielleicht weiß es jemand von euch. Zypressenbäume sind ganz besondere Bäume. Und jetzt passt bitte mal auf, was ich euch vorlese aus Wikipedia. Und überlegt mal, ob ihr darin eine Parallele zu Jesus Christus seht. Wikipedia. Zypressen sind immer grüne Bäume. Einige Arten der Zypressen kommen mit sehr harschen Lebensraumbedingungen zurecht. Zum Beispiel die Sahara-Zypresse. Sie wächst in der Wüste, bleibt aber trotzdem immer grün. Das Bauholz der Zypresse ist hart, dichtfaserig, von feiner rötlicher Farbe und sehr haltbar. Während der Antike war es so wertvoll, dass eine Zypressenplantage als zureichende Mitgift für eine Tochter galt. Also wirklich ein ganz besonderer Baum, aus dem das Holz der Arche gewonnen wurde. Jetzt möchte ich eine Brücke schlagen zu Jesus. Für wen oder was ist in der Bibel ein Baum denn ein Bild? Für wen oder was ist in der Bibel ein Baum ein Bild? Psalm 1. Wer es aufschlagen möchte mit mir, Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Ein sehr bekannter Psalm. Dort heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt kommt dieser Vers 3. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Diese Verse passen sehr gut zu Jesus und die Beschreibung des Baumes passt sehr gut zum Zypressenbaum. Denn hier heißt es, seine Blätter verwelken nicht. Oder anders ausgedrückt, er bleibt immer grün. Der Baum, der wohl am besten Jesus Christus symbolisiert, ist der Zypressenbaum. Das harte, widerstandsfähige Holz der Zypresse, es ist ein Bild für den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist wie wir und der Versuchung zur Sünde hin unbeugsam widerstanden hat. Er war hart gegen die Sünde. Und wie die Zypresse blieb auch Jesus immer grün, ohne Sünde. Und so wie die Sahara-Zypresse mit sehr harschen Lebensraumbedingungen zurechtkommt, so war es auch bei Jesus Christus. Zum Beispiel, als er in seinen 40 Tagen, als er gefastet hat in der Wüste, von Satan aufs Äußerste versucht wurde. Und so wie die Zypresse sehr haltbar ist, so auch Jesus. Er ist sogar ewig. Und natürlich ist auch Jesus sehr wertvoll. Er ist das größte Geschenk aller Zeiten. Wertvoller als alle Schätze des Universums. Jetzt passt gut auf. Diese schöne Parallele geht noch weiter. Reichte das Holz jetzt alleine aus für eine rettende Arche? Nein, es hat noch was gefehlt. Das Holz musste von innen und außen verpicht werden. Und diese Parallele, die ist wirklich hocherstaunlich. Und diese Parallele, die erkennt man im Deutschen nicht. Und ich bin froh, dass ich Leute kenne, die Hebräisch können. Von ihnen habe ich es auch. Das hebräische Wort, welches hier mit verpichen übersetzt wird, ist das Wort kafar. Und dieses Wort bedeutet eigentlich bedecken, sühnen, versöhnen, vergeben. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel dazu geben. In 2. Mose, Kapitel 32, dort finden wir die Anbetung des goldenen Kalbes, kurz nachdem Gott seinem Volk die 10 Gebote gegeben hat. Und in Vers 30 spricht Mose nach dieser Anbetung des goldenen Kalbes zum Volk. Dort heißt es, am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Was finden wir in diesem Vers? Wir finden Menschen, die gesündigt haben, und wir finden jemanden, der als Mittler zu Gott hinaufsteigt, um dort als Mittler Vergebung für die Sünder zu erhalten. Das ist ein Bild für den Erlösungsplan. Ein Bild für Jesus, der als unser Mittler zur Vergebung unserer Sünden vor dem Thron Gottes für uns eintritt. Und das Wort, das entscheidende Wort hier in diesem Vers, das mit Vergebung übersetzt wird, ist das Wort kafar. Es gibt noch viele Beispiele im Alten Testament. Dieses Wort wird oft im Heiligtumsdienst verwendet, bei der Opferung von Tieren. Als Sinnbild für Vergebung, für Sühne schaffen. Und dieses Wort ist ein sehr entscheidendes Wort im Alten Testament. Oft verbunden mit einem Bild für den Erlösungsplan. Und genau dieses Wort wird verwendet beim Bau der Arche. Und auch dort, durch diese Verbindung von Holz und Verpichen, finden wir ein Bild für den Erlösungsplan. Nämlich, das Holz alleine, es reichte nicht aus. Das heißt, es reichte nicht aus, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Es musste Sühne geschehen. Kafar. Das heißt, Jesus musste bezahlen für unsere Sünde. Wenn er nur Mensch geblieben wäre und nicht gestorben wäre, hätte es uns nichts genützt. Er musste sterben. Das Holz in Verbindung mit dem Pech. Kafar. Jesus wurde Mensch und musste bezahlen für unsere Sünde. Und genau dies wird versinnbildet im Bau der Arche. Durch das Holz der Zypresse mit dem Verpichen von außen und innen mit Pech. Ich habe vorhin einen Punkt ausgelassen, bei der Parallele zwischen Jesus und dem Zypressenbaum. Wisst ihr noch, welche Farbe das Holz der Zypresse hat? Rötliche Farbe. Ein Bild für das Blut unseres Erlösers Jesus Christus. Gott hat sich nicht einfach so irgendeinen Baum ausgewählt. Er hat bewusst den Zypressenbaum ausgewählt für den Bau der Arche, weil er schon gewusst hat, dass dies ein Bild ist für den Erlösungsplan. Und als ich diese Tiefe in Gottes Wort erkannt habe, dass ich in Wikipedia die Beschreibung eines Zypressenbaums lesen kann und dadurch Jesus Christus sehe, ich hätte daheim springen können vor Freude. Ich hätte springen können vor Freude. Ihr Lieben, dieses Buch ist einmalig. So ein Buch gibt es nicht nochmal auf dieser Welt. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich zu diesem Buch geführt hat. Und ich kennenlernen durfte, ich erfahren durfte, ich erleben durfte, dass es dieses Buch, das Wort des lebendigen Gottes ist. Um es mit den Worten von Paulus auszudrücken, o welch eine Tiefe des Reichtums hier enthalten. Nirgends finden wir solch eine Schatzkammer. Noch eine interessante Parallele zu der Tür. Wo an der Arche befand sich denn die Tür? In der Mitte, genau. Die Tür an der Arche war an der Mitte der Arche. Kommt euch das bei Jesus bekannt vor? Gibt es bei Jesus auch eine Öffnung in seiner Mitte? Am Kreuz. Johannes 19, Vers 34. Sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Also Jesus hatte auch eine Öffnung an seiner Seite am Kreuz und es kam Blut und Wasser heraus. Und dies ist auch wieder ein Bild für das Evangelium. Für was steht denn das Blut? Ganz einfach. In Apostelgeschichte 20, 28 heißt es, dass Jesus seine Gemeinde erworben hat durch sein Blut. Das war der Preis des Bräutigams für seine Braut. Das Blut, wie schon vorhin erwähnt, war für die Vergebung unserer Sünden. Jetzt, für was steht aber das Wasser? Für was ist das Wasser ein Bild, das aus Jesus Seite herausgekommen ist mit diesem Blut? Genau, Reinigung. Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Dort heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Also Jesus hat sich für die Gemeinde, für uns hingegeben, nach diesem Text, um was zu tun? Um uns zu heiligen. Um uns zu heiligen. Und die Heiligung, die Reinigung von unseren sündigen Angewohnheiten, sie geschieht nach Epheser 5 durch das Wasserbad in Gottes Wort. Verbunden natürlich mit dem Heiligen Geist, der auch durch Wasser symbolisiert wird. Also durch sein lebendiges und kräftiges und scharfes Wort bereitet Gott uns vor für die Ewigkeit bei ihm. Und so wie die Öffnung an der Tür der Arche den Weg in die Rettung hinein zeigt, so zeigt auch die Öffnung an der Seite von Jesus den Weg in die Rettung hinein. Rettung durch Blut und Wasser, symbolisch für Rechtfertigung und Heiligung. Beides zusammen, Rechtfertigung und Heiligung. Ein weiterer Punkt. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und diese gewaltigen, tobenden Wassermassen bei der Sintflut, sie sind ein Bild für diesen Hass Gottes gegen die Sünde. Ein Bild für den Zorn Gottes gegen die Sünde. Und Noah und seine Familie, sie waren in der Arche geschützt, weil die Wellen nicht gegen sie einschlugen, sondern gegen die Arche, gegen das Holz, gegen Jesus Christus. Die Arche bewahrte die Gläubigen vor dem Gericht Gottes. Sie kamen quasi nicht ins Gericht. Und genau so ist es auch mit Jesus Christus, die bei ihm sind. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, wie damals bei der Arche, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die vorletzte Parallele, eine ganz kurze. Wo brachte die Arche die Gläubigen denn hin? Wo landete die Arche? 1. Mose 8, Vers 4. Sie landete auf dem Gebirge Ararat. Also sie landete auf einem Gebirge. Und dort zu einem Neuanfang. Bringt Jesus die Gläubigen auch zu einem Gebirge oder beziehungsweise zu einem Berg? Ja, genau, den Berg Zion. Der Berg Zion ist in der Bibel, in Hebräer 12, Vers 22, ein Bild für das himmlische Jerusalem. Dort bringt Jesus die Gläubigen hin, in die Stadt Gottes. Und auch dort wird es wie damals bei der Arche einen Neuanfang geben. Doch diesmal ohne Sünde, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tod. Einen Neuanfang für die Ewigkeit bei Gott in vollkommener Liebe. Die letzte Parallele, die ich erwähnen möchte, ist in meinen Augen die wichtigste. Und ich bitte euch jetzt ganz genau aufzupassen. Es hat nicht ausgereicht damals zu wissen, dass es eine Arche gab. Es hat nicht ausgereicht zu glauben, dass die Arche einen retten kann. Es hat auch nicht ausgereicht, am Bau der Arche mitzuarbeiten. Es hat auch nicht ausgereicht, die Botschaft Noahs weiterzugeben. Es war alles nichts wert, wenn ich nicht in die Arche hineingegangen bin. Es war alles nichts wert, wenn ich nicht in die Arche hineingegangen bin. Wenn ich nicht in der Arche war, sondern außerhalb der Arche. Und genau so, Genauso ist es auch bei Jesus Christus. Du kannst noch so viel reden in deinem Leben und anderen von Jesus erzählen. Du kannst noch so oft hier vorne stehen und vielleicht sogar Predigten halten über Jesus Christus. Du kannst noch so oft sagen, ich liebe dich, Herr Jesus. Und ich möchte bei dir sein in Ewigkeit. Das kannst du noch so oft sagen. Aber wenn du nicht in Jesus bist, dann nützt es dir letztendlich nichts. Dann sind es nur Worte, die über deine Lippen kommen, aber nicht dein Leben erfüllt haben. Nur in der Arche ist Rettung. Nur in der Arche ist Rettung. Außerhalb keine. Das galt damals für die buchstäbliche Arche und es gilt auch heute für die symbolische Arche, für Jesus Christus. Doch jetzt natürlich die wichtige Frage, was bedeutet es denn, in Jesus zu sein, passend zu in der Arche zu sein? Was bedeutet es denn? Die Bibel gibt uns die Antwort dazu. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17, dort heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ihr Lieben, ich kann nicht in Jesus sein, aber immer noch leben wie zuvor. Wenn ich mich nicht von Jesus verändern lasse, so kann Jesus mich auch nicht retten. Es ist das Gleiche, wie Jesus zu Nikodemus in Johannes 3 gesagt hat, in Vers 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen neu geboren werden. Etwas Neues muss entstehen. Ohne Heiligung keine Rettung. Ohne Heiligung keine Rettung. Ein weiterer Bibeltext, was es bedeutet, in Jesus zu sein. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Dort heißt es, und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und jetzt kommt dieser Punkt. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Genau. Woran erkennt man also, dass man in Christus ist? Am Halten seines Wortes, am Halten der Gebote. So wie es ohne Heiligung keine Rettung gibt, gibt es auch ohne Gehorsam keine Rettung. Ohne Gehorsam keine Rettung. Aus Liebe heraus. Das letzte Bild. Ein sehr passendes Bild für in Jesus sein liefert uns das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ein sehr bekanntes Gleichnis in Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Viermal kommt in diesem Gleichnis der Ausdruck in Jesus bzw. in mir vor. Und ich möchte euch nur zwei Verse daraus vorlesen, Verse 5 und 6. Wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, passend zu außerhalb der Arche, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. So wie die Reben fest und inniglich mit dem Weinstock verbunden sind, so sollen auch wir fest und inniglich mit Jesus verbunden sein. Wir in Jesus, und Jesus in uns. Und durch diese innige Beziehung mit unserem Schöpfer und Erlöser werden wir wie die Rebe Frucht bringen. Wir werden immer reifer werden und einen immer lieblicheren Duft zur Ehre Gottes verbreiten. Unser Charakter wird dem liebevollen Charakter Jesu Christi immer ähnlicher. Wir werden mehr und mehr zu einer neuen Kreatur. In Jesus zu sein bedeutet also, Jesus durch eine innige Beziehung aus Liebe heraus zu gehorchen und sich von ihm verändern zu lassen. Ich komme zum Schluss. Die Zeit Noahs, wie Jesus es prophezeit hat, sie wiederholt sich immer deutlicher vor unseren Augen. Der sündhafte Zustand unserer Zeit, er gleicht immer mehr dem verdorbenen Zustand vor der Sintflut. Die Menschheit steuert mit großen, sündigen Schritten dem Strafgericht Gottes zu. Wer kann gerettet werden? Wer kann gerettet werden? Jeder, der in der Arche ist. Jeder, der in Jesus ist. Wo bist du? Wo bist du? Bist du schon in der Arche? Oder lebst du noch dein egoistisches, sündiges Leben in dieser sündigen Welt? Bist du schon in Jesus? Diese Frage ist eine sehr entscheidende Frage. Denn diese Frage ist eine Frage auf Leben oder Tod. Der letzte Bibelvers für heute, Hesekiel 33, 11, ein sehr bekannter Bibelvers über die Liebe und Gnade Gottes. Dort spricht Gott: So wahr ich lebe, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Ich habe keinen Gefallen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Und ich glaube, dieser Liebesruf Gottes, er geht auch an uns Adventisten. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause der Adventisten? So wie vor der Sintflut der Liebesruf Gottes erging, in die Arche hineinzugehen, um gerettet zu werden, so geht auch heute Gottes Liebesruf. Mit unendlicher Liebe ruft Gott jedem einzelnen Menschen zu: Komm doch her zu mir. Ich liebe dich und ich möchte dich retten. Ich möchte dich retten. Warum willst du sterben? Was auch immer dir Satan anbietet, außerhalb der Arche, es ist es nicht wert. Was auch immer dir Satan in deinem Leben anbietet, um nicht in die rettende Arche hineinzugehen, ich kann es aus eigener Erfahrung bezeugen, was auch immer es sein mag, es ist es nicht wert. Bei weitem nicht. Es geht aber nicht nur darum, in die Arche hineinzugehen, es geht auch darum, in der Arche zu bleiben. Ihr Lieben, ich bin fest überzeugt, Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder, um uns nach Hause zu holen. Und ich möchte euch aufrufen und auch mich persönlich. Lasst uns jeden Tag aufs Neue diesen Bund mit Jesus neu schließen und uns und unser Herz ihm ganz weihen, unser Leben ihm ganz weihen. Und uns ernst machen, dass wir ernst machen mit Jesus. Und dass wir durch Gebet und Bibelstudium eine innige Beziehung zu ihm aufbauen. Lasst uns standhaft bleiben. Denn dieses standhafte Ausharren es wird einen unendlich großen Lohn haben. Die Ewigkeit bei Gott, von Angesicht zu Angesicht mit unserem Schöpfer und Erlöser. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und er wartet jeden Tag aufs Neue auf dich, dass du ihm sein Leben gibst. Sei nicht so dumm und verpasse diese Gelegenheit. Amen.